Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, unter deinem Namen, in deinem Namen zusammenzukommen, von dir zu hören, von deinem Herz, von deinen Herzensgedanken, von deinen Plänen, vom Heil und von unserem Herrn Jesus Christus. Und wir danken dir, dass wir heute in Sonderheit uns anhand deines Wortes geleitet durch deinen Geist Gedanken machen dürfen über dein auserwähltes Volk Israel und dein auserwähltes Land. Und das sind bewegte Zeiten, Zeiten, in denen die Wogen des Völkermeers immer mehr hochgehen, in der der Kampf auch in der unsichtbaren Welt gegen dich und deinen Gesalbten immer größer wird. Und du siehst das auch nicht nur in Nationen, im Weltgeschehen, sondern manchmal auch im Gemeinde- und im persönlichen Geschehen, die Dinge durcheinander geraten. Und da brauchen wir umso mehr Licht und Orientierung von dir und deinem Wort. Und das mögest du auch heute an diesem Tag schenken, dass unser innerer Kompass, unser geistlicher Kompass ganz neu geeicht wird auf die Jesusrichtung, auf deine Gedanken, deinen Willen und was du dir vorgenommen hast. Wir danken dir für die Brüder, benütze sie als Werkzeug in deiner Hand und lass sie sagen, was du gesagt haben willst. Danke für deine große Treue, auf dich ist Verlass. Du bist der Fels Israels und der Fels der ganzen Welt. Amen. Amen. Nathanael Winkler ist, ich will nicht sagen Kosmopolit, aber er ist doch international sozusagen, weil er ist in Israel geboren, er ist aber Staatsangehörigkeit Schweizer. 1975, jetzt können Sie mal ausrechnen, wie alt er ist, das schaffen Sie bis 11 Uhr, bis er fertig ist. Und er hat auch in Israel, wie die Schweizer sagen, Matura gemacht, Abitur, also natürlich perfekt Ifrit, ist zu Hause im Denken dieses Landes und hat eine theologische Ausbildung beim EBTCC gemacht, da im Zentrum in Berlin, und gehört jetzt dem Vorstand des Missionswerks Mitternachtsruf an und ist natürlich ein gern gehörter Verkündiger und auch Mitglied der Gemeindeleitung. Also dann jetzt nochmal ganz offiziell dir ein herzliches Willkommen, Gottes Segen für deinen Dienst. Sein Thema: Der Durchbohrte, der Verhasste wird zum nationalen Erlöser. Sacharja 12, Vers 10.
Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Es freut mich sehr, die Einladung wahrzunehmen und bei euch zu sein und gemeinsam über eine meiner Lieblingsthemen zu reden, natürlich Israel. Eine ganz kleine Korrektur. Mein Bruder Ariel, der leitet nicht mit seiner Frau, sondern mit seiner Schwester. Ja, die Sarah ist die Schwester. Ja. Also die zwei Ehepaaren, sie leiten das Haus in Haifa im Norden Israel. Ja, wir wollen heute über nicht so ein einfaches Thema reden. Der Durchbohrte, der Verhasste wird zum nationalen Erlöser. Lass uns ganz kurz 2000 Jahre zurückgehen, die Zeit Jesus, und ganz kurz verstehen, was ist da passiert, dass Jesus nicht angenommen wurde. Vielleicht im Voraus, das dürfen wir nie als Christen vergessen, als sogenannte Heiden, die hineingepropft wurden. Die erste Gemeinde war jüdisch. Die Apostel waren Juden. Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Ein Paulus, Apostel, war ein Jude. Die erste Gemeinde im Römischen Reich waren Juden. Also da hat alles angefangen. Und dennoch, die Führung des Volkes, die Sadduzäer, Schriftgelehrte, Pharisäer und somit das Volk hat Jesus schlussendlich abgelehnt. Und ich möchte mit einer Frage anfangen. Ist es eigentlich ein Privileg, ein Jud zu sein? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst jetzt forschen, ob ihr Jude seid, ja. Aber tatsächlich, sagt Paulus, in gewisser Hinsicht ist es ein Privileg. Und wir lesen in Römer Kapitel 9, und wenn ihr Bibel dabei habt, dürft ihr gerne öffnen, Römer Kapitel 9, die Verse 4 und 5, da lesen wir, wie Paulus sagt, Sie haben die bekannten Kapitel Römer 9, 10 und 11, da geht es ja primär um Israel. Paulus verstand, die Römer sind in Gefahr, etwas falsch zu verstehen. Sie waren eine Zeit, eine Gemeinde ohne Juden. Und er macht ihnen dies groß. Achtung, seid nicht überheblich. Und dann erklärt er, Kapitel 9, Vers 4, die Israeliten sind denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobte Gott in Ewigkeit. Also ja, Jesus sagt es selbst, das Heil kommt von den Juden. Paulus betont da im Römerbrief, es ist sehr wohl ein Privileg. Aber dieses Privileg, welches sie hatten, damit kam auch eine große Verantwortung. Verantwortung. Du hast so viel bekommen, um zu erkennen. Aber was ist, wenn man trotz all dieser Erkenntnis schlussendlich Jesus ablehnt? Ich möchte diese Verse aber auch auf uns anwenden. Wir in Deutschland, Europa, christliche Länder, auch wir haben eine gewisse Erbe. Wir sind Reformationsland. Was ist alles geistlich geschehen in unserem Land? Und da ist die Frage, was ist übrig geblieben? Also wenn wir jetzt auf den Juden schauen, passen wir auf. An jeder prüfe sich selbst, auch wir als Nation. Also wir sehen, es ist eine Vorrecht, ein Jude zu sein. Nochmal dieser letzte Satz, Vers 5, ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobte Gott in Ewigkeit. Und so, mit diesem Privileg hatten die Juden auch verstanden, es wird ein Messias kommen. Messias, das haben wir gestern schon geredet darüber, Ben David, Sohn Davids. Und damals, unter römischer Herrschaft war eine regelrechte Sehnsucht. Sehnsucht war da. Auf diese sogenannte messianische Zeit. Sie erwarten einen nationalen Erlöser. Dass sie erlöst von Joch der Römer. Und da kam Jesus. Da kam aber ein Vorbote, Johannes. Und so lesen wir, wie das Volk zu Johannes kommt, aber nicht nur das Volk, sondern da kamen auch die Elite des Volkes, Schriftgelehrte, Pharisäer. Auch sie wollten hören, was ist dieser Mann in der Wüste? Was tut er? Was ist dieser Ruf zur Buße? Was ist dieser Ruf zur Vorbereitung auf den Messias hin? Und Johannes geht hart ins Gericht mit ihnen, schon damals. Lass uns kurz öffnen, Matthäus Kapitel 3. Matthäus Kapitel 3, die Verse 4 und 7. Da lesen wir. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und eine lederne Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiete des Jordan. Und es wurde von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sahen, sprachen er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könnt dem zukünftigen Zorn entfliehen? Anders sagt Johannes, in diesem Zustand, wo ihr jetzt seid, in eurem momentanen Verständnis, werdet ihr nie der zukünftigen Zorn entfliehen können, das schlussendliche Gericht Gottes. Es braucht mehr als dies, was ihr meint, dass ihr habt. Und das war auch diese große Hindernis für die Elite des Volkes, schlussendlich fürs Volk. Ein Verständnis, welches sie hatten. Ja, ich bin Jude, also bin ich erlöst. Ich habe das Gesetz, also durch eigene Kraft kann ich einmal vor Gott bestehen. Das erklärt Jesus auch in Matthäus Kapitel 12 sehr klar. Aber mit dieser Gesinnung kommt Jesus zum Volk Israel. Und er offenbart sich. Und Johannes, er sagt das, gewiss sind sich eigentlich traurig, was da steht. Auf einen Seite beschreibt er, wer Jesus ist, der Schöpfer aller Dinge, Vers 3 vom Johannes 1. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Aber dann lesen wir Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht was auf. Die Seinen. Er kam zu den Seinen. Und das haben wir ja vorhin im Römerbrief gesehen. Die Juden haben ein Privileg. Sie sind das auserwählte Volk Gottes. Durch dieses Volk hat sich Gott den Nationen offenbart. Durch dieses Volk, das Gott auserwählt hat, ist schlussendlich der Erlöser gekommen, Jesus. Aber er nennt das Volk Israel mein Volk. Mein Volk. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und da kommt das auch zu unserer Botschaft. Es gibt nur einen Weg, nur eine Erlösung. Und dieser Weg und Erlösung heißt Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben dies schlussendlich nicht angenommen. Durch ihr Verständnis kam es zu dieser, ich sage jetzt mal, Konfrontation. Und wir lesen über diese Konfrontation, wo Jesus mit den Schriftgelehrten und Pharisäern hatte. Es ist unter anderem eine theologische Konfrontation. Es ist ihr falsches Verständnis von Mose und der Propheten. Eine falsche Herangehensweise oder besser gesagt Auslegung. Fast ein wenig elitär sogar war es unter den Pharisäern. Und wenn wir diese Diskussionen anschauen, Geschwister, zwischen Jesus Christus und die Pharisäer, diese Verse sind nicht einfach. Ich lese es dennoch vor. Lass uns kurz öffnen, Johannes Kapitel 8. Und nochmal, es geht schlussendlich, sie verwerfen ihm. Er wird der Verhasste. Und in Johannes Kapitel 8, der letzte Teil, da sagt Jesus, ab Vers 36 lese ich, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Also nur Jesus macht frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, so tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Dann sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Versteht ihr, welche Anschuldigungen da ausgesprochen werden? Wir sind nicht unehelich geboren. Also die Maria hat Unzucht getrieben. Er ist eigentlich ein Bastard. Ein uneheliches Kind, sahen sie ihm. Und diese Beschuldigung blieb eigentlich in gewisse Traditionen unter den Juden sehr lange, lange Zeit. Teilweise bis zum heutigen Tag. Da gibt es unterschiedliche Berichte, wie das dazu kam. Aber anders gesagt, sie glaubten nicht an den Jungfraugebot. Oder sie wollten es nicht glauben in Bezug auf Jesus. Auch wenn alles da war. Wenn das Wort Gottes alles vorausgesagt hat. Der Gebot in Bethlehem, der Jungfraugebot, die ganze Armut, wo Jesus aufgewachsen ist, alles hat gepasst. Und dennoch, sie wollten es anders. Und auf diesen Moment, wo diese Feindseligkeit kam, dann war diese Möglichkeit gar nicht mehr da, Jesus tatsächlich anzunehmen. Achtung, ich möchte es nochmal betonen, es gab auch gläubige Pharisäer. Siehe, an Nikodemus. Siehe später einen Verfolger der Gemeinde, der schlussendlich sich bekehrt hat, ein Paulus. Und so gab es unter die Schriftgelehrten und Pharisäer auch einen kleinen Überrest, der sich schlussendlich bekehrt hat. Gott sei Dank. Aber als Ganze, als System haben sie Jesus abgelehnt. Und siehe da, was sagt Jesus? Und dieser Vers ist wahrscheinlich einer der härtesten Verse im Johannesevangelium. Vers 42, da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Und jetzt kommt es. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Das ist schon hart, nicht? Also ich würde es nicht wagen, so zu sagen. Da würde man sehr vorsichtig sein. Aber anders gesagt, es gibt nur einen Weg. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Dieser Weg heißt das Kreuz von Golgatha. Es gibt nur diese eine Erlösung für uns Nationen, aber auch für das Volk Israel. Und es war alles da, damit sie erkennen konnten, wer ist der, der unter ihnen ist. Aber dann kommt dieses einschneidende Ereignis. Wir haben jetzt nicht genug Zeit, um all diese Details durchzunehmen. Aber dieses einschneidende Ereignis, wir können jetzt auch Matthäus 23 noch schauen, dieser Konflikt, wo Jesus hat. Aber lasst uns bei Johannes 8, das genügt uns. Und dieses einschneidende Ereignis, Matthäus Kapitel 12, der sogenannte Sünde gegen den Heiligen Geist. Eine Sünde, welche die Schriftgelehrten der Pharisäer damals begangen haben. Wir als Kinder Gottes, wiedergeborene Kinder Gottes, können diese Sünde nicht tun. Ist unmöglich. Aber sie taten es. Was war diese Sünde? Ich lese Matthäus 12, Vers 22. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn so, dass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dies nicht etwa der Sohn Davids? Ist dies nicht etwa Ben David? Also Ben David, der Messias, der Erlöser, der zukünftige König. Sie erkannten, er kann es sein. Wer erkennt es? Das einfache Volk. Wo waren die Schriftgelehrten und Pharisäer? Oh nein, was sagten sie? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Also anders gesagt, durch den Teufel selbst treibt er die Dämonen aus. Jesus tat dies, was kein Mensch machen kann. Er beweist immer und immer und immer wieder, er ist der Messias. Er ist sogar, das haben wir gestern durchgenommen, der Sohn Gottes. Ja, er ist ein Teil der dreieinige Gott und das verstanden die Pharisäer sehr wohl, dass Jesus dies behauptet. Sie prüften es und sie lehnten es ab. Es darf nicht wahr sein. Ja, es ging so weit, dass eine offensichtliche Wunder, welche ganz klar eine messianische Wunder ist, den Teufel die Ehre bekommt. Und das sagt Jesus in Vers 31. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Also eine Sünde, die mit sich eine große Konsequenz kommt. Und so kam es schlussendlich dazu. Und was geschieht ab Kapitel 13? Jesus redet in Gleichnisse. Warum redet Jesus in Gleichnisse? Oft wird ja gesagt, in einer Predigt, damit die Menschen es besser verstehen. Ja, denen, die es gegeben wurde zu verstehen, die werden es verstehen. Aber Jesus sagt, Vers 11, Kapitel 13, er beantwortet und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jene aber ist es nicht gegeben. Darum redet er in Gleichnisse. Aber vorher, ganz kurz, Matthäus 12, wir haben die Verse 43 bis 45. Da geht es um die Rückkehr der unreinen Geistes. Und da sehen wir, wie Jesus sagt, wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städte und sucht Ruhe und findet es nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Das sind harte Worte. Diese Worte Jesus kommen unmittelbar nach der Sünde gegen den Heiligen Geist. Und was meint Jesus da? Ihr habt euch vorbereitet. Ihr gingt zu Johannes. Ihr habt euch taufen lassen. Ihr habt erkannt, der Messias muss kommen. Und jetzt, wo er da ist, lehnt er ihn ab. Ihr habt die Möglichkeit gehabt zu erkennen. Ihr habt es aber nicht getan. Und dann entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum muss gefüllt werden. Ihr habt euch ja vorbereitet, aber es wird ja nicht gefüllt mit Christus. Also kommt eine andere Gesinnung. Ja, welche Gesinnung ist es schlussendlich? Anti-Jesus. Bis hin zum Kreuz von Golgatha. Kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn, wurde gesagt. Achtung, auch da. Es musste alles so geschehen. Wer hat Jesus gekreuzigt? Die Römer. Die Juden haben ja gesagt dazu. Die Schriftgelehrten und Pharisäer und die Sadduzäer. Aber wer hat Jesus schlussendlich gekreuzigt? Wir alle. Er kam, um unsere Missetaten willen. Macht diese Fehler der Kirche nie. Die Kirche hat beschuldigt, die Juden sind Mörder Gottes gewesen. Und so wurden sie im Namen des Kreuzes und im Namen Christus verfolgt. Ohne diese tiefe Verständnis, es musste doch alles so geschehen. Ja, es war sogar Gott gewollt. In Jesaja 53, Vers 11 lesen wir, es gefiel Gott, ihm zu zerschlagen. Es gefiel Gott. So sehr hat Gott uns Menschen geliebt. Israel und die Nationen. So sehr hat Gott sie geliebt. So sehr liebt er uns, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Nicht verloren geht. Und so geht Jesus weiter in Matthäus Kapitel 12. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Wille meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Auch da bricht Jesus mit einem jüdischen Verständnis. Sie glaubten, weil ich eine Jude bin, werde ich schlussendlich vor Gott bestehen können. Und Jesus sagt, nein. Wer gehört schlussendlich dazu? Das ist nochmal diese wichtige Wahrheit, wo Jesus ihn immer und immer wieder groß macht. Ist die glauben. An was glauben? An den Weg, welcher der Vater vorbereitet hat. Sein Sohn. Es gibt kein anderer Weg. Genau darum sollten wir auch ein Eifer haben für Mission. Geht hin in alle Welt. Einen Eifer haben für unsere Geschwister im Land Israel. Sie zu unterstützen, für sie zu beten, dass sie diesen Mut haben, Eifer haben für diesen einen Auftrag, welchen wir haben. Jesus Christus zu verkündigen. Christus groß zu machen. Ja, angehörig macht mich noch lang nicht errettet. Und das macht Jesus ihnen sehr, sehr klar in Matthäus Kapitel 12. Und so sehen wir, Matthäus 23 kommt jetzt nochmal zu diesem Konflikt mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Zeit habe, werden wir jetzt nicht dahin hineingehen. Aber so kommt es, bis hin zur Kreuzigung. Aber wir müssen sehen, Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist immer der geduldige Gott. Und eine Woche vor Kreuzigung, weniger als eine Woche, Karfreitag, Entschuldigung, nein, Palmsonntag, da kommt Jesus nach Jerusalem und da erfüllt sich Zacharja Kapitel 9 vor ihren Augen. Und wir lesen, wie das Volk jubelt auf dem Weg nach Jerusalem. Vers 9 von Kapitel 21, Matthäus 21. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Sie preisen ihn und sie erkennen, da ist er. Welche Verse werden da zitiert? Psalm 118. Wenn ihr Bibel dabei habt, wollen wir Psalm 118 öffnen. Ihr dürft auch euer Smartphone benutzen, ja? Ausnahmsweise. Okay. Psalm 118. Und da lesen wir. Und da werden die Verse zitiert. Psalm 118, Vers 25. Hosanna, was heißt das? Was bedeutet es? Ach Herr, hilf, Vers 25. Ach Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und das ist wichtig. Sie zitieren diesen Vers. Aber was steht vor Herrn? Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworfen. Das Alte Testament prophezeit ihm voraus. Die Bauleuten werden den Stein verwerfen. Der aber Eckstein ist. Alles ist auf ihm aufgebaut. Ohne Christus kein Gebäude. Ohne Jesus kein Fundament. Das einzige Fundament ist Jesus Christus. Und das ist so eindrücklich, was da im Psalm 118 steht. Und wie es dann später von Petrus selbst bestätigt wird. In Apostelgeschichte Kapitel 4, da lesen wir, Vers 11, und ich lese Vers 10 noch dazu, Apostelgeschichte 4, Vers 10 und 11, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt. Achtung, er sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Das wird nicht verschönert. Aber nicht vergessen, was hat Jesus am Kreuz gesagt? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt Jesus, es gibt einen Weg zurück. Sünde, Bekenntnis. Vergib ihnen. Und das sagt später, sagt Petrus, was solltet ihr machen, ihr Israeliten? Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Und in Apostelgeschichte Kapitel 2, in dieser bekannten Predigt, sagt er, Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Gehorcht Gott. Erkennt, wer Christus ist und tut Buße. Und dann wird dies auch Gültigkeit haben. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung, da braucht es auch Erkenntnis. Und Vergebung nur durch Jesus Christus. Gehen wir zurück zur Apostelgeschichte 4, Vers 11. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und da zitiert Petrus Psalm 118. Er zitiert es wo? Vor den Priester, Schriftgelehrte und Pharisäer. Und was sagt er nochmal? Und in Bezug, von euch den Bauleuten verworfen wurde. Ihr habt ihn verworfen. Und so erfüllt sich Psalm 118. Die Bauleute, die Schriftgelehrte und Pharisäer. Alles wurde im Voraus gesagt. Wenn wir nochmal kurz zurückkehren zu Matthäus 21. Da lesen wir Vers 13. Und da sind wir Ein Tag nach Palmsonntag. Wieder ist Jesus im Tempel in Jerusalem. Und Jesus reinigt ja den Tempel wie viel Mal? Zweimal. Im Johannes-Evangelium am Anfang seines Dienstes und in der anderen Evangelie am Ende seines Dienstes. Und auch da, bis zum Schluss, ja, ab Kapitel 13 wendet er sich ab vom Volk und dennoch eine Woche ungefähr vor der Kreuzigung ist er immer noch der Gnädige und offenbart sich als der, der er ist, vor dem gesamten Volk, die da waren. Das waren die Pilger und dann waren die Elite in Jerusalem. Und da lesen wir Vers 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm. Und er heilte sie, merkt ihr, bis zum Schluss. Erkennt, wer der ist, der unter euch ist. Und jetzt kommt was Gewaltiges, Vers 15. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, Achtung, Kinder. Ich glaube, von Kindern können wir so viel lernen. Einfach ihre Glaube. War Gott vor einer Woche. Nein, vor zwei Wochen war ich in Israel. Und wie es halt so ist, die von euch, die mal in Israel waren, ihr wisst, die Passkontrolle in Ben-Gurion, das geht teilweise einfach zu lang. Momentan gibt es nur einen Schalter für die Ausländer, ja. Und das ging ziemlich lang. Und vor mir war eine arabische-palästinensische Familie aus Hebron mit 5 Kindern. Und hinter mir war eine orthodoxe Familie. Das hat man äußerlich gesehen. Und das war so schön zu sehen, der Jüngste der orthodoxe Familie und der Jüngste dieser palästinensische Familie, ohne Vorurteile, saßen sie gemeinsam auf dem Boden, haben gemeinsam vom gleichen Chipssack gegessen. Kein Hass. Das war so schön, weil das sind die Kinder und wie schnell sind sie verdorben. Wie schnell werden sie geprägt durch Hass und Vorurteile. Stimmt's? Ja, wir müssen unsere Kinder schützen diesbezüglich. Aber da, was geschieht im Tempel? Wir lesen nochmal Vers 15. Also aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten, die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosanna, dem Sohn Davids. Kinder haben es erkannt. Schriftgelehrte und Pharisäer, die wahrscheinlich große Teile des Alten Testaments sogar auswendig kannten. Psalm 118 sehr wohl kannten. Aber sie nahmen ihn nicht auf. Und die Kinder, welches Zeugnis geben sie? Hosanna, dem Sohn Davids. Sie erkennen, der diese Wunder tut, der heute den Tempel gereinigt hat, der heute unter uns ist, ist der verheißene Erlöser, der verheißene nationale Erlöser. Aber dann, sie nahmen ihn nicht an. Und da kam es schlussendlich dazu, Jesus wird gekreuzigt. Jesus wird gekreuzigt. Und wir lesen auch wiederum ein sehr harter Vers. Vers 25 von Matthäus 27. Jesus steht vor Pilatus. Und die Menge ruft, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Und dann lesen wir Vers 25 von Matthäus 27. Und der ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ja, lass uns diesen Vers nicht missbrauchen. Aber was sagen Sie? Wir nehmen es gern auf uns. Und ja, historisch gesehen, Jesus wurde abgelehnt. Er war der Verhasste. Er war der Verhasste. Und das Volk als Volk, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Sadduzäer und andere, die Führung des Volkes, sie nahmen ihn nicht an, als Herr, Heiland und Erlöser. Und dann ging es bis zum Kreuz von Golgatha. Sein Blut kommt über uns. Und das geschah schlussendlich 40 Jahre später. Jerusalem wird zerstört. Und 135 nach Christus nochmal, dieser Aufstand Bar Kochwas. Und man kann wirklich sagen, dieser Zorn kam über sie. Die Juden wurden zerstreut durch dieses Gericht, wo über sie kam. Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört. Ja, es braucht keinen Tempel mehr, der vollkommene Opfer war ja schon da. Jesus Christus. Und von diesem Moment an müssen wir sehen, das war ein ständiger Kampf gegen Jesus. Es war auch ein Kampf gegen Juden, gegen Juden. Aber bevor wir zu dies kommen, ich habe noch ein wenig Zeit. Ein wenig. Was steht am Kreuz von Golgatha ganz oben drauf? Jesus von Nazareth, König der Juden. Und wisst ihr, wenn ich in eine katholische Kirche mal gehe, ich gehe gerne in Kirche hinein, einfach zu sehen, diese ganze Architektur. Und auf jeder Kreuz steht diese Inri. Aber wisst ihr, das ist nicht nur der Schuldspruch der Römer. Es ist eigentlich eine Botschaft. Der gestorben ist, ist der König der Juden. Aber wer ist der König der Juden anhand 2. Samuel Kapitel 7? Ben David. Er ist gekommen, um zu sterben als Lamm Gottes. Und diese Inri bezeugt, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen als König Ben David, um zu herrschen. Und das muss uns vor Augen sein. Das vergisst man oft. Aber jede katholische Kirche und diese ganze Kruzifix bezeugen doch genau diese Botschaft. Es ist nicht nur ein Blick zurück, es ist auch ein Blick nach vorne. Ja, also nützen wir diese Punkt aus, wenn wir mal vielleicht mit Katholiken reden. Jesus wird gekreuzigt, umgebracht. Da kommt es Verfolgung gegen die erste Gemeinde. Vom Anfang an Verfolgung. Und trotz Verfolgung ist die Gemeinde gewachsen. Und die Verfolgung war Juden gegen Juden. Siehe Paulus. Aber Paulus bekehrt sich schlussendlich auf dem Weg nach Damaskus. Und das ist das Schöne zu sehen, wenn ein Jude, welcher das Alte Testament kennt, sich bekehrt. Das ist ein Aha-Erlebnis. Das können wir über unsere Nation nicht sagen. Aber ein Jude, der das Alte Testament kennt und auf einmal erkennt, wer Jesus ist, und da wird das wie eine Offenbarung. Alles bekommt eine Bedeutung. Vom Anfang des Alten Testaments bis zum letzten Buch. Alles hat eine Bedeutung. Jesus Christus. Und Paulus konnte kurz nach seiner Bekehrung, er wurde getauft. Wo ging er hin? In der Synagoge. Und was tut er? Er predigt dem, der er verfolgt hat. Erstaunlich, nicht? Er predigt Jesus Christus. Und dieser Tag, wo Paulus erfahren hat, wird auch einen Tag das Volk Israel erfahren. Paulus ist ein Bild auf das Volk. Paulus, er verfolgt die Gemeinde. Und mit einem Eifer, wie man nur staunen kann, negativ. Was hat er für Vollmacht bekommen von den Priestern und von den Schriftgelehrten? Er bekam tatsächlich Vollmacht, bis nach Damaskus zu gehen und die Juden, die an Jesus glauben, zu verhaften. So tief war dieser Hass gegen Jesus bei Paulus. Aber dann, wenn er sich bekehrt, wow, er wurde zu Apostel der Heiden. Aber auch Paulus erlebt dies, was er selbst gelebt hat. Er hat die Gläubigen verfolgt und jetzt erlebt er dasselbe auch. Egal wo er war, das waren nicht die Heiden, die ihn verfolgt haben, zuallererst sein eigenes Volk. Juden gegen Juden. Und Jesus hat das vorausgesagt. Wenn ihr an mich glaubt, sie werden euch vor den Synagoge bringen. Sie werden euch auspeitschen und so weiter und so fort. Und diese Verfolgung ging von den Juden gegen Juden, aber schlussendlich waren es auch die Heiden, die die Gläubiger verfolgt haben. Und das auch bis zum heutigen Tag. Die größte Verfolgung einer Minderheit heute. Der UNO hat sich noch nie damit beschäftigt, aber es sind Christen weltweit. die verfolgt werden. Gehen wir zurück. So kommt es, sie lehnen Jesus ab. Und so kommt das Gericht über sie. Sie werden zerstreut. Und da gehen wir ganz kurz zu Römer Kapitel 11 und unser Bruder wird noch mehr darüber reden, stimmt? Ja, ich nehme nicht so viel weg, keine Angst. Also ich hoffe es, ja. Römer Kapitel 11. Und da lesen wir ganz wichtige Verse. Weil auf diesem Moment, wo die Juden ja zerstreut werden, bekommt die Gemeinde, die Kirche einen Auftrag. Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Also anders gesagt, sagt Paulus, wie kann man so einen dummen Gedanken haben? Es ist doch klar, dass das nicht darum ist. Sondern durch ihren Fall wurde das halt den Heiden zuteil. Verstehen wir dies? Der Grund, dass wir sitzen, ist unter anderem, weil Israel ihn nicht annahm. Ihrer Fall wurde uns zum, wie steht es da? Zum Heil. Den Heiden zuteil. Und dann ist wichtig, mit einem Auftrag, um sie zu Eifersucht zu reizen. Das ist unser Auftrag. Der Grund, dass wir heute da sitzen. Ist wahrscheinlich, weil wir diesen Auftrag Gottes erfüllen. Und wir führen wir sie zur Eifersucht auf unterschiedliche Art und Weise. Unter anderem, wir haben Hoffnung, Zuversicht, Sicherheit, Sündevergebung. Eine Zuversicht, einmal ewig beim Herrn zu sein. Das Wissen, heute und jetzt, all meine Sünde sind mir vergeben worden. Wegen einer Jude, der damals am Kreuz von Golgatha starb, Jesus Christus. Und das müssen wir proklamieren. Und sie müssen verstehen, wir lieben das jüdische Volk nicht, weil sie besser sind. Achtung, passt immer damit auf. Sondern wir haben eine göttliche Liebe. Weil wenn es von den Menschen abhängig ist, dann werdet ihr irgendwann nicht mehr lieben. Ich bin in Israel aufgewachsen, Geschwister. Es ist nicht immer so einfach in Israel. Aber die Liebe ist dennoch da. Ist dennoch da, weil es ist eine göttliche Liebe. Und das ist unser Auftrag bis zu dem Tag, wo auch Israel erkennen wird, dem sie durchbohrt haben. Und das ist eine alttestamentliche Wahrheit. Dieser Tag wird kommen. Nochmal, aus Römer 11, lesen wir Vers 12 noch dazu, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Also wie viel mehr, wenn das jüdische Volk schlussendlich erkennt, wer Jesus wirklich ist. Schaut, welcher Segen wir erleben durch eine Jude, Jesus Christus. Aber was wird geschehen, was wird für ein Segen geschehen, wenn die Juden wieder dem erkennen, dem sie durchbohrt haben? Nochmal Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle, wie viel mehr, ich verstehe es so, wenn Gott sie wieder aufnimmt und wenn sie schlussendlich erkennen, den sie durchbohrt haben. Und da gehen wir zu Sacharja Kapitel 12, Vers 10. Da sehen wir, der Verhasste wird zu Erlöser, ja, zu nationaler Erlöser. Das, was Paulus als Einzelperson erlebt hat, wird jetzt das gesamte Volk Israel erleben. Wir müssen auch sehen, Paulus hat Jesus nicht gesucht. Das lesen wir nirgendwo. Gott hat Paulus gefunden. Christus hat sich ihm offenbart. Und er erkannte. Und so lesen wir Sacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David, und jetzt liest bitte aufmerksam, weil dieser Vers ist einer der wichtigsten Verse, wie Gott sich auch im Alten Testament offenbart. Er offenbart sich als ein dreieiniger Gott. In diesem Vers kommt der dreieinige Gott vor. Der Geist Gottes. Man blickt auf Gott und schlussendlich blickt man auf den Durchbohrte. Sie sind eins und dennoch zwei Personen. Und dennoch drei Personen, wenn man der Heilige Geist noch dazu nimmt. Und alle drei werden in dieser Vers erwähnt. Nochmal Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Dann wird es geschehen. Und wichtig, Christus wird sich offenbaren. Wir lesen nicht, dass sie Christus suchen werden. Ja, es wird am Ende der Zeit sein. Es wird in Zeit, wo Israel bedrängt wird. Und diese Zeit der Bedrängnis wird schlussendlich dazu führen, wenn Christus sich offenbart, dass sie erkennen, er ist es doch. 2000 Jahre haben wir Nein gesagt zu unserer Erlöser. Jesus kam zuerst für den Juden. Erst für die verlorene Schafe des Hauses Israels. Und dann kommt dieser Heil auch zu uns, Gott sei Dank. Und es erfüllt sich, was 1. Mose 12, Vers 3 im Voraus schon gesagt hat. Aber da geht es ums Volk Israel. Und wir lesen nochmal diese Weinen. Weil sie erkennen werden, wir haben Nein gesagt. Aber er war immer schon für uns da. Der Grund, dass wir immer noch da sind, es ist seine Gnade, sein Geduld, Liebe, die göttliche Liebe. Und nochmal, folgt es zu Hause nochmal dieser Vers. Ein dreieiniger Gott offenbart sich da. Sie werden weinen. Und Geschwister, was werden sie beten? Eine der bekanntesten alttestamentlichen Kapitel. Was werden sie beten? Jesaja 53. Jesaja 53 sagt ein Volk in der Zukunft. Er steht ja in Vergangenheitsform. Da wird ein Volk erkennen, der wir missachtet haben, der kam um unsere Wille. Wir missachteten ihn und er kam dennoch für uns. Und dann wird diese nationale Bekehrung des Volkes Israel sein. Dann, wenn sie ihm anschauen werden, denn sie durchbohrt haben. Und der Verhasste, der Durchbohrte wird schlussendlich ihre Erlöser sein. Wer? Jeshua. Jeshua wird kommen. Und Geschwister, er kommt. Und bis er kommt für sein Volk, bis er kommt und kommen wird für die Gemeinde Leib Christi, wollen wir was? Israel zur Eifersucht reizen. Achtung, positiv. Sie sollen sehen, wir haben eine Hoffnung durch einen jüdischen Messias, Jeshua. Und er kommt wieder als Ben David. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Ja, aber Vater, wir sehen deinen Heilsplan. Wir sehen, wie sich alles erfüllt hat, so wie es auch im Voraus gesagt wurde. Das Heil kam schlussendlich zu den Heiden. Aber Herr, wir erkennen auch, im gesamten Gemeindezeitalter gab es immer auch einen jüdischen Überrest in der Gemeinde. Und wir staunen und sehen, wie die Gemeinde in Israel am Wachsen ist. Das können wir nicht über Deutschland und Schweiz sagen, aber dennoch über Israel. Immer mehr Juden bekehren sich. Und wir sagen, danke Herr. Und lass unsere Geschwister im Land Israel wirklich ein Zeugnis sein über diese wunderbare Hoffnung, der in uns wohnt. Aber Herr, auch wir als Gemeinde weltweit, auch wir haben diesen einen Auftrag, Israel zu lieben, Israel zur Eifersucht zu reizen, bis du wiederkommst. Und so beten wir, Herr, komme bald. Amen.